Informieren und viel wissen. Ich bin der Fahrausweiser und ich versorge die Fahrgäste mit Weisheiten. Zum Beispiel Fahrausweisheit Nummer 17. Wer nicht fährt, nimmt das Pferd. Oh, Fahrgäste! Und ich weiß schon, was Sie wollen. Sie wollen ankommen, ankommen, ankommen. Sie wollen einsteigen, losfahren, aussteigen. Einfach nur ankommen, ankommen.
Ankommen, einfach nur ankommen. Das ist zurzeit gar nicht so einfach. Sei es auf der Schiene, in der Luft oder auf der Straße oder einfach nur bei sich selbst. Störungen, Verspätungen oder Staus sind alltäglich geworden. Aber ihr habt ja offensichtlich den Weg zu uns gefunden. Und damit erstmal ein herzliches Willkommen in die Reichweiten von Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos in der Schweiz. Die Schwule Welle präsentiert euch heute ein Kessel Pinkes. Was ihr zu Anfang gehört habt, war der Anfangs-Countdown der großen legendären DDR-Unterhaltungsshow Ein Kessel Buntes, deren Namen wir in abgewandelter Form geklaut haben. Danach war die grandiose Steffi Irmen zu hören, die wir euch auch schon als Amme in Romeo und Julia in dem Musical Am Theater des Westens vorgestellt haben. Das Ganze, was ihr jetzt gehört habt, war ein Ausschnitt aus dem Musical Tarifzone Liebe, produziert von den Berliner Verkehrsbetrieben. Wir hatten in der Vergangenheit wieder einige illustre Gäste bei der Schwulen Welle zu Gast. Und damit diese Radioperlen nicht in den Archiven verstauben, präsentieren wir heute wieder ein Potpourri an historischen Interviews und O-Tönen von ausgewählten Gästen. Freut euch auf Rosa von Braunheim, Jan Ranft, Wommy Wonder, Ralf Morgenstern sowie Thomas Herzsprung und Jimmy Herz. Aufgepeppt wird alles mit einer gehörigen Portion passender Musik. Live für euch im Studio heute, ich, der Alex. Da fehlt jetzt nur noch der Oliver, der euch gleich verrät, wie ihr uns erreichen könnt, wenn ihr den wollt.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben.
Yeah!
Das waren Lord of the Lost, die Deutschland vor 2 Jahren beim Eurovision Song Contest vertreten haben. Im gleichen Jahr hat Kerje für Finnland den 2. Platz geholt. Und gemeinsam haben sie nun den Rave Yard aufgenommen, den wir gerade gehört haben. Ja, nicht ganz so ravig, aber nicht minder interessant, kommen wir jetzt zu Rosa von Braunheim. Den hatten wir auch schon mehrmals in der Sendung. Anlass des Gesprächs, das wir jetzt hören, das war, ich glaube, unser erstes, das war im Juni 2016, war die DVD-Veröffentlichung seines autobiografischen Films Braunheim Memories. Und da hören wir nun Teile des Interviews von 2016.
Ich begrüße am Telefon nun den Filmemacher und Autorin Rosa von Braunheim.
Hallo.
Rosa, der Film Braunheim Memoirs ist ja ein überaus persönlicher Film über deine Jugendzeit in Braunheim. Das ist ein Stadtteil von Frankfurt. Hattest du den Film schon lange geplant als eine Art Spurensuche?
Nee, aber ich meine, wenn man älter wird, freut man sich zurückzublicken. Und natürlich ist es wichtig, gerade Jugend heißt einfach die Einflüsse, die man bekommen hat. Und ich bin, glaube ich, mit 12 nach Frankfurt gekommen und bin da so bis 19 geblieben. Und das war natürlich sehr wichtig, was ich da erlebt habe.
Wie sehr hat dich denn deine Jugend in Braunheim und Umgebung geprägt? Du hast ja den Namen des Stadtteils als deinen Namen gewählt und nicht etwa zum Beispiel Riga, wo du geboren bist.
Ja, ich meine, ich habe angefangen, in der Pubertät Gedichte zu schreiben, zu malen. Dann war ich sicher beeinflusst von kulturellen, das war die Anfangszeit so der Happenings. Dann war die Frankfurter Schule dort an der Uni und es war eine sehr linke, eine studentische Aufbruchszeit. Also sehr aufregend.
Wenn du so ein so persönliches Projekt wagst, wie sehr kann man das eigentlich vorher planen? Dreht man ein Stück weit erstmal nach Gefühl und schaut, was man dabei entdeckt, wen man trifft, was sich ergibt? Oder wird so eine Dokumentation vorab sehr gut durchgeplant?
Nee, ich meine, man muss natürlich recherchieren, wer noch lebt. Ne? Das ist ja immer die Frage, das war toll, zum Beispiel meinen 86-jährigen Deutschlehrer, der mich sehr geprägt hat, den zu treffen. Der war kurz vor der Demenz und ich hatte noch Glück, mit ihm zu reden. Der hatte mein Aufsatzheft von 1958, das er damals stolz rumzeigte. Das war sehr originell für ihn, weil ich halt so ein literarisches Talent schon sehr früh zeigte. Und das war für mich wichtig, dass ich da ein Lob bekam von einem Lehrer, weil ich sonst sehr schlecht in der Schule war und auch sehr verträumt.
Also mir gefiel in dem Film ja auch, dass ich das Gefühl hatte, wir werden irgendwie von dir an die Hand genommen und du zeigst uns die Orte der Jugend, der Ausbildung, der frühen Werke. Wir erfahren auch hier und da Geschichtliches über den Stadtteil und dass es einst tatsächlich die Ritter von Braunheim auch gab. Der Film ist wirklich gut erzählt, unterhaltsam und erzählt gleichzeitig auch, wie die Stimmung in den 50er und 60er Jahren war. Diese Mischung macht den Film, wie ich finde, extrem sehens- und empfehlenswert. Hast du eigentlich Rückmeldungen aus Braunheim selber bekommen?
Ja, sicher. Ich habe ihn ja auch dort in Frankfurt beim Festival uraufgeführt. Wir hatten in Braunheim auch eine extra Vorstellung und das war natürlich sehr bewegend, die Braunheimer sozusagen. Das ist ja sonst ein Stadtteil, der nicht sehr beachtet wird und insofern war das schön, dass sozusagen als Sohn Braunheims da ja den Film zeigen konnte und vielleicht auch die Gegend, das ist ja keine spektakuläre Gegend, aber es ist Heimat. Ich meine, für jeden ist Jugend was sehr Wichtiges und Prägendes.
In dem Film wird ja auch erzählt, wie aus dem 12-jährigen Holger, der ja eigentlich in Riga geboren ist, und mit seinen Adoptiveltern 1954 aus der DDR nach Frankfurt-Braunheim eben zieht und wie er dann nach und nach zu Rosa von Braunheim wird. Besonders einprägsam ist dabei die Beziehung zu der mütterlichen Freundin Nora Gräfin Stolberg zu Stolberg. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist sie eine der wichtigsten Personen in deinem Leben, die mit dazu beitrug, dass du schließlich zu Rosa wurdest und zu dem stehen konntest, was du bist. Kann man das so sagen?
Ja, ich meine, meine Eltern waren sehr bürgerlich und jetzt nicht kreativ. Meine Mutter eher naturwissenschaftlich interessiert, mein Vater Ingenieur. Und durch die Tochter von Nora Stolberg, mit der ich auf der Kunstschule in Offenbach war, habe ich die Mutter kennengelernt, die äußerst tolerant war, aufgeschlossen, weltoffen. Eine Jüdin, die es sehr schwer hatte im Dritten Reich. Das war für mich auch sehr, sehr wichtig, da nochmal Geschichtsunterricht zu bekommen. Sehr fantasievoll. Ich meine, das war sozusagen eine Ersatzmutter, die ja mir dann auch den Mut irgendwann gab, zu meinem Schwulsein zu stehen.
Als Schwuler im Nachkriegsdeutschland zu leben, das wird in dem Film auch deutlich, war sehr, sehr, sehr schwierig. Auch du musstest ja den Weg erstmal suchen und finden. Wenn du das mit der heutigen Zeit in Deutschland vergleichst, siehst du uns da ein Stück weit angekommen oder sind die Errungenschaften von Lesben, Schwulen, Transmenschen etc. in deinen Augen nach wie vor gefährdet? Ich traf nämlich zum Beispiel heute einen Freund, der mir berichtete, dass er zuletzt mit seinem Partner mehrfach bei helllichten Tagen in der Freiburger Innenstadt hier schwulenfeindlich beschimpft und beleidigt wurde, obwohl sie noch nicht am Händchen halten unterwegs waren. Er meinte, dass es sei vor einiger Zeit noch nicht gewesen. Hast du das Gefühl, die Errungenschaften der ganzen Schulbewegung könnten da sehr gefährdet sein?
Ja, wir haben viel erreicht, aber es ist natürlich immer auf der Schneide. Also jetzt gerade durch viele Zuwanderer aus anderen religiösen, es ist ja immer die Religion, die Schwule unterdrückt und eben vor allen Dingen auch Frauen unterdrückt. Und das ist das Schreckliche. Ich meine, das Christentum hat sich so ein bisschen liberalisiert. Es nimmt keiner mehr so richtig ernst. Es ist nicht so repressiv, wie es in den 50er Jahren war. Aber wir haben halt den Islam und wir haben natürlich das Christentum aus Osteuropa, haben die Evangelikalen in Amerika und dann haben wir natürlich auch die rechten politischen Strömungen wie AfD und so. Und das ist wieder eine Bedrohung. Also wir müssen weiter für unsere Rechte kämpfen.
Auf der DVD von Braunheim Memoirs sind noch zwei weitere sehenswerte Filme drauf. Einmal ein Kurzfilm, der aus einem Interview mit dem an Krebs erkrankten Schauspieler und vor allem Dichter Mario Wirz besteht. Du drehtest es einige Wochen vor dessen Tod am 30. Mai 2013. Wie kam es denn zu diesem Projekt?
Ich habe ja mit Mario Wirz schon einen Briefwechsel gehabt. Über 4 Jahre haben wir uns geschrieben in Berlin, beide in verschiedenen Stadtteilen und haben das veröffentlicht beim Aufbauverlag später. Waren sehr, sehr befreundet, hatten einen sonntäglichen Jour fix über viele Jahre hier in Berlin, wo wir Schwule und Lesben eingeladen hatten, sonntagnachmittags und da auch Lesungen gemacht haben, Filme gezeigt haben und hatte dann auch einen Film gemacht über Mario als Dichter und dann jetzt eine Woche vor seinem Tod hat er eingewilligt, dass wir nochmal ein Gespräch führen, einen Spaziergang machen und das war natürlich unheimlich berührend, weil die Ärzte ihn aufgegeben hatten und er wusste, dass er sterben wird und das war unheimlich bewegend. Wir haben dann beide noch ein Gedicht geschrieben und unsere Liebe sozusagen erklärt und zu wissen, dass der andere dann bald nicht mehr da ist, ist ja, ist etwas Unbegreifliches.
Glaube ich. Ein weiterer Kurzfilm auf der DVD heißt Laura. Und es geht um die, wie wir im deutschen Südwesten ja gerne sagen, schwäbische Schwulenikone aus Stuttgart. Sie ist ja aus der LSBTTIQA-Szene Stuttgarts fast nicht wegzudenken. Sie wird ganz sicher auch in Kürze wieder mit einem Wagen auf dem dortigen CSD zu erleben sein. Sie berichtet in der Doku ja sehr offen über ihr Leben und wie ihre Liebe zur Schwulenszene entstanden ist. Wie war die Arbeit mit ihr?
Ja, Laura ist großartig, also eine wunderbare Frau, eben zu Recht eine Schwulen-Ikone, weil sie am Anfang an, als AIDS aufkam, sofort dafür gekämpft hat, Prävention zu machen, hat Streetworker privat bezahlt und bis heute engagiert sie sich für schwule Rechte und finanziert auch einige, reist rum. Also ich finde sie großartig. Ich meine, ist wirklich eine der ganz wenigen, selten großen Förderern sozusagen der schwulen Szene. Und das als heterosexuelle Frau ist halt erstaunlich.
Ja, Rosa, vielen Dank erstmal für das Interview. Ich wünsche dir erstmal viel Erfolg mit der DVD und viel Erfolg auch mit allem, was du machst. Was sind so da aktuell deine aktuellen Projekte?
Wir drehen gerade in Berlin einen Film über Leben in Neukölln. Mhm. Das ist über den Stadtteil, der jetzt hier sehr im Gespräch ist, und haben da auch eine wunderbare Transfrau, Juvelia. Also jeder, der nach Berlin kommt, der sollte in der Sanderstraße 26 in Neukölln. Freitag und Sonnabend hat sie immer ihren Salon, wo sie singt und tanzt und wunderbare Bilder malt.
Ja, da sind wir sehr gespannt drauf. Also nochmal vielen Dank für das Interview und alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
Danke, ciao.
Das war Rosa von Braunheim. Sein Film Braunheim Memoirs ist ab sofort im Handel erhältlich. Mit auf der DVD sind die Kurzfilme Laura und Mario Wirz.
Ja, das war im Juni 2016 Rosa von Braunheim. Ich möchte hier noch eine Bemerkung machen. Das Interview ist von 2016 und Rosa von Braunheim hat ja auch die religiös motivierte Homophobie angesprochen. Ich möchte das jetzt ein bisschen, was heißt relativieren, aber im Prinzip schenkt sich inzwischen keine der Religion irgendwas. Gerade die neuen Rechten bedienen sich auch gern den Argumenten oder dem Sprech diverser christlichen Kirchen, ob zu Recht oder zu Unrecht, sei mal dahingestellt. Aber ich möchte es nur nicht, dass wir jetzt irgendeine Religion hier explizit hervorheben wollen. Leider wird das gerne benutzt, religiös, also Homophobie religiös zu motivieren. Das finden wir leider in allen Religionen. Ja, und bevor wir jetzt zu unserem nächsten Gast aus der Schatzkiste kommen, bleiben wir noch ganz kurz in Braunheim. Der Braunheimer Männerchor mit der Braunheim-Hymne.
Wenn in Braunheim die Sonne untergeht und am Niederstrand sich Pärchen küssen, wenn in Braunheim die Zukunft beginnt, wenn ein Zwerg auf einem Esel reitet, hier malt ich wilde Bilder, hier träumte ich von Ruhm, hier war ich voller Hoffnung und ohne Aussicht auf Aussicht.
Braunheim, Braunheim, du bist eine Vase, aus dir die Aussicht, die sind so groß, so rot. Braunheim, Braunheim, du bist wie eine Vase, und ich bin deine Blume, so groß, so rot.
Wenn ein einsamer Junge aus dem Fenster schaut, sich in Träumen verliert, dann denk ich an meine Jugend. Hier küsste ich die Gabi, hier küsste ich den Klaus, hier gab ich wilde Feste und schrieb ganz einsam ein Gedicht.
Braunheim, Braunheim, du bist eine Vase, aus dir die Aussicht, die sind so groß, so rot. Braunheim, Braunheim, du bist eine Vase.
Hi, hier ist Marcella Rockefeller. Ihr hört die schwule Welle Freiburg auf Radio Dreieckland.
Uns ist alles egal, Orgien Club, völlig normal. Wir sehen fucking heiß aus, siehst du anders? Scheiß drauf, wir fallen total aus dem Bett. Wir treiben's wieder zu wild. Nacht schreit Happy End, so wie ich uns kenne, wird der nächste Tag verpennt. Heute Nacht küss ich wen ich will. Ich bin dressed to kill. Zum Glück Wir fallen übereinander und verlieren auf den Mund. Es tropft von der Decke, überall hungrige Blicke. Nur Verrückte auf dem Floor. Hey DJ, gib mir some more. Wir leben und sterben im Club. Schweißränder gehören zum Look. Schreibt in unser Testament. Wir bleiben bis das Putzlicht brennt. Die Disco-Kugel dreht sich nur für uns. Wir kommen zusammen, fallen vor Liebe auf den Mund. Die Disco-Kugel dreht sich nur für uns. Wir fallen übereinander und vor Liebe auf den Mund. Wir fallen übereinander und vor Liebe auf den Mund. Es ist halb vier, die Lichter leuchten grell. Die Bässe knallen ab, schon den nächsten Drink bestellt. Feiern wir die Legenden, die wir sind. Mama, ich war doch immer schon ein braves Kind. Die Disco-Kugel dreht sich nur für uns. Wir kommen zusammen, fallen vor Liebe auf den Mond. Die Disco-Kugel dreht sich nur für uns. Wir fallen übereinander und vor Liebe auf die Disco-Kugel dreht sich nur für uns. Wir kommen zusammen, fallen vor Liebe auf den Mond. Die Disco-Kugel dreht sich nur für uns. Wir fallen übereinander und vor Liebe auf den Mund. Wir kommen zusammen. Wir kommen zusammen. Wir fallen übereinander und vor Liebe auf den Mund.
Ja, vor Liebe auf den Mund. Das war Marcella Rockefeller mit der Disco-Kugel. Die hatten wir auch schon öfter im Interview nachzuhören bei uns im Podcast. Ja, und unser nächster Gast aus der Archivkiste, das ist Jan Ranft. Jan Ranft hatten wir 2012 das erste Mal in der Sendung. Anlass war, Jan Ranft wurde bekannt, weil er ab 2007 einen Podcast hatte, der hieß Studio 3. Und da ging es um Geschichten, die sich mit Erlebnissen und Erfahrungen eben aus der schwulen Welt befassten. Und 2012 hat er daraus ein Buch gemacht, nämlich den Himbeerjoghurt. Das war eben eine Sammlung von Kurzgeschichten. Jan Ranft hat danach noch einige andere Bücher geschrieben, ganz aktuell dann das neueste 2024, Starkregen und andere schwule Kurzgeschichten. Also gibt's alles noch im Buchhandel. Und einen Vorgeschmack auf das, was seine Kurzgeschichten quasi erzählen, hat er uns damals gegeben und den hören wir uns auch an, nämlich den Himbeer, also titelgebende Geschichte, nämlich den Himbeerjoghurt. Und da hören wir jetzt mal rein.
Aber jetzt die Geschichte Himbeerjoghurt. Nur kurz in die Stadt, bevor die Geschäfte schließen. Im Supermarkt war noch eine Menge los. Martin brauchte Nudeln, Fleisch, Creme fraiche und ein paar Gewürze, denn er wollte an diesem Abend kochen. Und es gab noch einen anderen Grund, noch schnell einkaufen zu gehen, denn in dem Laden arbeitete ein unheimlich gut aussehender Mann. Er hatte dunkelblonde Haare, blaue Augen, einen Dreitagebart und einen unglaublich knackigen Arsch. Er sah nicht nur gut aus, freundlich war er auch noch, zumindest gegenüber dem älteren Herrn in Strickjacke, der Petersilie bei ihm kaufen wollte. Der hübsche Verkäufer machte ihn darauf aufmerksam, dass es glatte und krause Petersilie gäbe und man mit der glatten ein köstliches Pesto zubereiten könne. Über die Lautsprecher im Laden dudelte »A Girl Like You«. Martin musste mitsummen. Dieses Lied würde er wieder stundenlang nicht aus dem Kopf bekommen. »I never met a boy like you before«, sang er leise vor sich hin. »Verdammt, jedes Mal, wenn ich rübersehe, schaut er weg.« Der Verkäufer lächelte wieder, allerdings lächelte er nicht Martin an, sondern die Kundin, die ihn gerade fragte, wo sie die Süßkartoffeln finden könnte. Er ging mit ihr ans Regal und legte ihr gleich eine Handvoll in den Einkaufskorb. Als die Frau gegangen war, schaute er zufällig genau in Martins Augen. Martin fühlte sich ertappt und schaute schnell weg in das Gewürzregal vor ihm und tat so, als hätte er eine interessante Kräutermischung entdeckt. Doch der Mann seiner Träume starrte bloß Löcher in die Luft. Er hatte ihn nicht bemerkt. Warum sieht er nur so unverschämt gut aus? Er ist mit Abstand der geilste Typ in diesem Teil der Galaxis. So eine Mischung aus Gerald Butler und Russell Crowe. Gedanken verloren, spielte Martin mit einer Dose Alfred Schumanns Sexgewürz und träumte vor sich hin. Ob ich es wohl jemals schaffe, ihn irgendwie anzusprechen? Ob ich mich wohl endlich traue, ihm meine Telefonnummer zu geben? Grübelte er. Na, ich weiß ja nicht mal, ob er überhaupt schwul ist. Er schlenderte durch den Laden und blickte noch einmal verstohlen hinüber. Der Typ trug ein kariertes Hemd und die Ärmel hatte er hochgekrempelt. So waren die Haare auf seinen starken Oberarmen zu sehen. Und er hatte wirklich einen knackigen Arsch. Noch dazu stramme Waden. Also sportlich ist er, das muss man ihm lassen, überlegte Martin. Sicher spielt er in seiner Freizeit Fußball oder sowas. Wieder schlich er so auffällig, unauffällig um die Regale, dass er Angst hatte, für einen Ladendieb gehalten zu werden. Und so langsam musste er sich wirklich mal auf seine Einkäufe konzentrieren. Immerhin würde der Laden bald schließen. Er schnappte sich ein Glas Rosmarin und schwarze Pfefferkörner und machte sich auf den Weg zur Fleischtheke. Zwei Steaks. Er kochte für sich alleine, aber zwei Steaks schaffte er locker. Jetzt noch ans Kühlregal. Er suchte die Creme Fraiche. Joghurt könnte ich auch noch gebrauchen. Himbeerjoghurt als Nachtisch. Martin liebte Himbeeren. Im Regal war nur noch ein Becher übrig. Diese Sorte war immer schnell vergriffen. Was ein Glück. Oder doch nicht? Warum war dieser eine Joghurt übrig geblieben? Martin schaute sich den Becher genauer an. Wie sieht's denn aus mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum? Oder ist der Aludeckel beschädigt? Alles in Ordnung. Trotzdem, irgendwas scheint mit dem Joghurt nicht zu stimmen, sonst wäre er doch längst gekauft worden, oder? Überlegte er. Nun war er misstrauisch geworden, verzichtete auf den geplanten Nachtisch und ging weiter zur Pasta. Schade, er hatte sich schon auf etwas Süßes gefreut. Im Regal steht dieser Joghurt und keiner will ihn, bis er schließlich im Müll landet, weil er dann irgendwann abgelaufen ist, philosophierte er weiter. Genau wie diesem Himbeerjoghurt geht's mir doch auch. Mich will ja scheinbar auch keiner. Ich bin doch völlig in Ordnung und trotzdem bin ich in meinem Freundeskreis der einzige Single. Dieser Joghurtbecher und ich teilen das gleiche Schicksal. Weil wir als Letzte übrig geblieben sind, denkt jeder gleich, mit uns würde irgendetwas nicht stimmen. Es gäbe da schon einen Grund, dass wir immer noch alleine sind. Genauso wie ich bei diesem Joghurt gezögert habe, so zögern die Männer doch auch bei mir. Nun kam er zum Kern seiner Lebensphilosophie. Sind wir nicht alle Fruchtjoghurts? Zumindest irgendwie? Die Liebe ist doch eine große Kühltheke. Da gibt es Erdbeere und Pfirsich-Maracuja, was jeder mag. Von denen sind auch immer genug da. Dann gibt es die leckeren Himbeer- und Zitronenjoghurts. Die sind seltener, schneller vergriffen, aber genauso beliebt. Da gibt es natürlich noch Spezialsorten wie Haselnuss oder Litschi. Die sind nicht jedermanns Sache. Dann gibt es die neuen, ausgeflippten Geschmacksrichtungen wie Cranberry, Holunder oder Granatapfelschlehe. Da sind die Leute auch eher zurückhaltend. Und die Joghurts, bei denen das Haltbarkeitsdatum überschritten ist oder deren Verpackung ein bisschen ramponiert ist, das sind die Ladenhüter. In der schwulen Welt ist es doch nicht anders. Wegen unglücklicher Umstände und Missverständnisse ist man selbst als Premium-Himbeersahnjoghurt chancenlos. Als er vor den Nudeln stand, fiel ihm wieder sein Verkäufer ein und er hielt Ausschau nach ihm. Der war mittlerweile damit beschäftigt, Obstkisten von einer Europalette zu hieven. »Darf ich mal?« Eine junge Frau stand auf einmal hinter Martin und machte Anstalten, etwas aus dem Regal zu nehmen, vor dem er stand und den Verkäufer heimlich anschmachtete. Sie schnappte sich eine Packung Vollkornspaghetti und lächelte. »Danke«, sagte sie kurz und zwinkerte ihm zu. Martin schaute ihr verdutzt hinterher, als sie hinter den Pastasoßen verschwand und sich noch einmal kurz lächelnd umdrehte. »Was war denn das?« fragte er sich. »Hat die etwa mit mir geflirtet?« Oder hat die gemerkt, dass ich die ganze Zeit diesem Mann hinterher starre und mir deswegen zugezwinkert? Für Frauen interessierte Martin sich überhaupt nicht. Er war schwul, ganz klar. Und doch fand er die Überlegung recht spannend. Hat sie sich für mich interessiert? Als Schwuler läuft man irgendwie mit Scheuklappen durch die Gegend. Da versucht man alles, um den Männern zu gefallen und achtet darauf, ob der andere auf einen anspringt. Doch die Frauen hat man ganz aus dem Blickfeld verloren. Schon komisch, wo doch die Natur eigentlich die Frauen als Objekt der Begierde für uns Männer vorgesehen hat. Ich finde die Mädels nett, mehr aber auch nicht. Ich könnte mir nie vorstellen, mich in eine zu verlieben. Verdammt, warum komme ich bei denen an, aber nicht bei Männern? Speziell bei dem hier. Er könnte wirklich endlich mal auf mich reagieren. Plötzlich schaute der Verkäufer zu ihm herüber, so als hätte er seinen Gedanken gerade gehört. Aber er schaute nur ganz kurz. Als er merkte, dass Martin auch gerade zu ihm hinsah, schaute er schnell wieder in eine andere Richtung. Martin war sich jetzt sicher, dass er auf der richtigen Fährte war. Vielleicht ist er ja bloß schüchtern. Nicht jeder Schwule rannte mit einem T-Shirt rum, auf dem stand: Lieber schwul als ein Vampir. Trotzdem gibt's keine Probleme, sich untereinander zu erkennen. Es ist so eine Art sechster Sinn, eine Art Radar, der Schwulenradar. Ich finde, unser einer merkt recht schnell an den Reaktionen des anderen, ob er auch schwul ist und vielleicht sogar Interesse hat, überlegte Martin. Der Verkäufer im Apple-Laden in der großen Bockenheimer Straße zum Beispiel war es garantiert nicht. Er bediente Martin höflich und zuvorkommend, doch da waren nie diese gewissen Schwingungen zu spüren, die ein sicheres Zeichen dafür waren, dass er einem anderen Schwulen gegenüberstand. Lag es an den Blicken, so wie die Heterotypen es nicht lassen können, einer hübschen Frau hinterherzuschauen, wenn sie gerade in einem Café auf der Zeil saßen und eine ebensolche vorbeispazierte. Bewusst oder unbewusst, die Kerle schauten, und daran, wie sie schauten, erkannte Martin sofort, wer hetero war und wer nicht. Der Computerverkäufer also schaute ihn nicht so oder so an, wenn er absichtlich nah an ihm vorbeiging, und wenn er ihn anschaute, dann bloß ganz neutral. Er merkte nicht mal, dass Martin ihn anhimmelte. Der Typ war zweifellos hetero. Bei IKEA in der Innenstadt arbeitete dagegen einer, von dem wusste er genau, dass er nur auf Männer stand. Er hatte den schwarzhaarigen Typen schon öfter im Schwulenclub Zentral gesehen. Als er ihm im Laden über den Weg lief, erkannte er ihn direkt wieder. Er war fleißig damit beschäftigt, Regale einzuräumen, als Martin sich nach einer neuen Lampe fürs Schlafzimmer umschaute. Er ging an Martin vorbei, erkannte ihn wohl auch, schaute in eine andere Richtung und ignorierte ihn schlichtweg. Er schaute ihn nicht einmal desinteressiert an, so wie der Verkäufer im Computerladen. Er wusste, dass Martin ihn toll fand, und ihm war wohl aufgefallen, wie er ihn anschaute, und er war davon genervt. Ein eingebildeter Idiot. Na bitte, wenn er nicht will, mir soll's egal sein. Ich finde meinen Supermarktmann sowieso viel interessanter, beschloss Martin und versuchte noch einen Blick vom Hintern des Verkäufers zu erhaschen. Und welch verführerischer Anblick ihm sich da bot. Dieser Schnuckel war gerade damit beschäftigt, eine Kiste mit Äpfeln auszuräumen und sie ins Regal vor sich einzusortieren. Dabei bückte er sich so tief, dass sein Karohemd hochrutschte und den Bund seiner weißen Shorts und ein bisschen nackter Haut zu sehen waren. Seit 3 Monaten kam Martin regelmäßig in diesen Laden zum Einkaufen, fuhr extra bis ins Nordend, nur um ihn zu sehen. Er wusste nicht einmal, wie er hieß. Der Verkäufer hatte zwar meistens sein Namensschild an, aber so nah an ihn ran, dass er den Namen hätte lesen können, hatte er sich noch nie getraut. Einmal samstags fuhr er morgens und nachmittags gleich nochmal hin. Manchmal wusste er gar nicht, was er eigentlich kaufen sollte. PET-Flaschen kaufte er gerne, viel und oft. Das Pfand war ein guter Grund, immer wieder hier im Laden vorbeizukommen. Obwohl er das Leergut auch genauso gut im Laden um die Ecke hätte abgeben können. Doch als er einmal gesehen hatte, dass der schöne Mann den Pfandautomaten bei einer Störung wieder zum Laufen brachte, hoffte er insgeheim, dass er ihm so endlich ein bisschen näher kommen könnte. Vor 3 Wochen hatte er eine Flasche absichtlich mit etwas Schwung in den Schlitz des Automaten gefeuert und er verursachte tatsächlich eine Störung. Doch da kam zu seiner Enttäuschung bloß eine junge Verkäuferin mit einer dicken Brille, die das Gerät wieder in Gang setzte und ihn danach noch belehrte, wie man die PET-Flaschen einlegen sollte und wie eben nicht. Schon mehrmals hat er mit dem Gedanken gespielt, was denn wäre, wenn er seine Arbeit kündigen und stattdessen hier im Geschäft zu jobben anfangen würde. Dann könnte er seinem Schwarm ganz nahe sein. Er würde ihn jeden Tag sehen und ihn näher kennenlernen. Und wer weiß, was alles passieren würde. Allmählich gingen die wildesten Fantasien mit ihm durch. Er hatte viel zu spät gemerkt, dass der Verkäufer sich inzwischen wieder aufgerichtet hatte und zwischen zwei Regalen verschwand. Plötzlich hörte er eine Stimme direkt neben sich. »Kann ich Ihnen helfen?« Erschrocken blickte Martin ins Gesicht der jungen Verkäuferin mit der dicken Brille. Er tappt. »Nein, danke«, stotterte er und wurde auf einen Schlag knallrot. Er griff nach irgendeinem Päckchen im Regal vor ihm. »Genau das habe ich gesucht.« Er machte sich schnell auf den Weg zur Kasse und ließ die sprachlose Verkäuferin einfach stehen. »Gerade noch mal Glück gehabt. Wenn die mitbekommen, dass ich einen ihrer Mitarbeiter stalke, kriege ich bestimmt Hausverbot und sehe den Mann meiner Träume nie wieder.« An der Kasse war er direkt an der Reihe. In diesem Moment tauschte die Dame an der Kasse mit ihrem Kollegen, mit ihm. Sein Verkäufer nahm auf dem Drehstuhl Platz und saß jetzt genau vor Martin. Zitternd legte Martin seine Einkäufe aufs Band. Auch das Päckchen, das er eben aus dem Regal genommen hatte. Erst jetzt merkte er, dass es eine Schachtel mit Dauerwellenhilfe war. Oh Gott, wie peinlich, dachte Martin. Sein Mann an der Kasse schaute ihn mit einem Dauergrinsen an, als er die Sachen lässig übers Band am Scanner vorbeizog. »Das macht dann 1864, bitte.« Martin war so da, dass er jetzt endlich das Namensschild lesen konnte. Heiko Hartmann. Als er zitternd seinen Geldbeutel aufmachte, schüttete er Heiko beinahe den gesamten Inhalt über. Die Münzen rollten übers Einkaufsband und sein LSVD-Mitgliedsausweis landete direkt auf Heikos Schoß. Mann, es wurde ja immer peinlicher. Kein Problem, lachte Heiko, und Martin wäre jetzt am liebsten im Boden versunken. Er reichte ihm einen 20er, und als Heiko ihm das Wechselgeld gab, berührten sich ihre Hände. Martin bekam total weiche Knie und einen Ständer. Er hoffte, dass das hier niemand bemerkte. Danke, sagte er nur knapp und sah zu, dass er schnell wegkam. Er hatte sich völlig blamiert. Als Martin weit genug weg war am Ausgang, drehte er sich noch einmal um. Heiko hielt eine kleine weiße Karte in der Hand, die er sich genau anschaute und dann in der Brusttasche seines Hemdes verschwinden ließ. »Ugh, meine Visitenkarten sind mir aus dem Geldbeutel gefallen.« Martin wusste einen Moment lang nicht, ob er sich ärgern sollte.
Zwei Jahre zusammen und haben schon drei, vier Sachen erlebt. Doch bist du nur fünf Minuten mal weg, ist das wie 10 Jahre Knast für mich. Ey, du wirkst nicht so leicht in deinen Finger, wenn du durch deine blauen Augen guckst wie immer. Ich bin hypnotisiert, wenn du vorbeispazierst. Das wird jeden Tag ein kleines bisschen schlimmer. Flash mich nochmal, als wär's das erste Mal. Baby, baby, crash mich so oft du willst, ja, bis ich nicht mehr kann. Und seit du da bist, sind alle Lichter an. Du machst, dass ich nicht mehr schlafen kann. Ich seh uns zwei in alt und grau, mit weißen Haaren und dickem Bauch. Flash mich nochmal, als wär's das erste Mal. Yeah. Wir haben schon ein, zwei Kriege geführt und haben schon drei, vier Zimmer demoliert. Aber weil 5 Minuten ohne dich zu viel sind, bin ich auch mit 90 immer noch bei dir. Ey, du fickst mich so leicht um deinen Finger, wenn du durch deine langen Haare fährst wie immer. Ich werd unkontrolliert, wenn du vorbeispazierst. Und es wird jeden Tag ein kleines bisschen schlimmer. Flash mich nochmal, als wär's das erste Mal. Baby, baby, crash mich so oft du willst, ja, bis ich nicht mehr kann. Und seit du da bist, sind alle Lichter an. Du machst, dass ich nicht mehr schlafen kann. Ich seh uns zwei in alt und grau, mit weißen Haaren und dickem Bauch. Flash mich nochmal, als wär's das erste Mal. Sehen uns zwei. dicken Bauch. Flash mich nochmal, als wär's das erste Mal.
Moin, ich bin Jendrik, der deutsche Vertreter beim Eurovision Song Contest 2021. Woo! Und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland.
I don't feel hate, I just feel sorry. You feel so very clever whenever you find another way to wear me down. I don't feel hate, I just feel sorry. So you can wiggle with the meter thing, it'll never wiggle back to you. Cause I don't feel. I really don't care that you want to bash me. Do it with flair and I'll let you be. But don't you dare to get angry when you realize those words just don't hit me.
What?
Cause I don't feel hate, I just feel sorry. You feel so very clever whenever you find another way to wear me down. But I don't feel hate, I just feel sorry. So you can wiggle with the needle thing, it'll never wiggle back to you. Cause I don't feel hate. Sorry. I really don't mind to be your rival. Cause for your kind, it's essential for survival.
Say what?
Did you not just say that?
Yes, I did. And I feel sorry.
So sorry.
I don't feel hate. That's the whole point of the song. I guess you need patronization as some kind of validation. You're in with the fixation that your enemy fixation is another affirmation that you just said the person is not really better than me.
Meine Damen und Herren, das war's mit I Don't Feel Hate. Ich hoffe, Sie haben noch ein derbe, nices Leben und bis bald.
Das war Jendrik Sigwarts, der Deutschland 2021 beim Eurovision Song Contest in Rotterdam vertreten hat. Ja, und als nächstes haben wir Fräulein Wommi Wonder vor dem Mikrofon, beziehungsweise Dieter hatte sie, und zwar schon mehrfach vor dem Mikro. Aber 2013 war etwas speziell. Da hatten wir Fräulein Wommi Wonder besucht nach ihrem Auftritt im Theaterhaus Stuttgart, also nach einer Show von ihr. Das war an einem CSD-Samstag. Und die Schwule Welle lief damals übrigens auf dem CSD als eigene Gruppe mit Schwule Welle-Fähnchen und so weiter. Mit hören wir also jetzt mal rein in das etwas speziellere Interview mit Fräulein Wommi Wonder von 2013.
Das war die heißeste Show deines Lebens?
Nein, die heißeste nicht, die gab es mal in Eislinge.
In Eislinge, das passt.
Achso, du schneidest schon mit, wie
ich
praktisch.
Ich frage jetzt einfach mal überall. Hier, die heißeste Show am heißesten Tag oder ja oder nein?
Wir hatten schon einmal eine heißere, da war es über 45 Grad und alles schwarz abgedunkelt mit Molton und Bühnensamt und das war Sauna pur. Und heute war es nur Sauna
Light.
Ja, nee, so eine Mischung zwischen Sauna Light und Sauna Deluxe irgendwie so. Sagen wir so, formulieren wir es vorsichtig, meine Reinigung wird sich am Montag über einen guten Umsatz freuen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Es wurden ja auch Tücher gereicht.
Ja.
Wäre allerdings jetzt im Saunavergleich zu bleiben, ein bisschen knapp bemessen gewesen, das Format.
Das sind meine, ja.
Es gab auch Fächer.
Aber das Dumme ist bei den Fächern, wenn die Leute dran sitzen und nur fächern, dann klatschen sie nicht.
Ja, dann hat man halt keine Hand frei. Ne? Ja. Ja. Und wenn man in den Fächer klatscht, dann hört man es nicht
so richtig. Ja, genau. Und das ist für oben so unbefriedigend. Man denkt sich, die mögen dich nicht.
Ja, die waren einfach nur angestrengt von der Hitze. Und ja, also es ging uns ja auch so. Aber bei dem Fächer muss ich sagen, da hätte ich mich jetzt ja beinahe als schwul geoutet, als ich den aufgemacht habe. Der
du hättest
ploppte.
Dich auch geoutet, wenn du nicht aufgemacht hättest.
Danke, das nehme ich jetzt als Kompliment.
Allein die Beinhaltung würde ich immer von dem Hetero unterscheiden.
Ja, das kann passieren, ja. Gut, jetzt im Moment gerade nicht, oder? Gut, das würde jetzt zu weit führen. Darf ich dir Basti vorstellen? Der hat übrigens heute auch Geburtstag.
Oh, hättest du es gesagt? Hey, hi. Danke, ich würde dich auch was zungen.
Ja, gut. Beim nächsten Mal.
Ja. Nächstes Jahr dann wieder, ne?
Ja. Gleicher Tag.
Achso, in Rimsinge sind wir wahrscheinlich nächstes Jahr wieder, aber sonst
ja, sehr
Freiburg
schön.
Selber.
Also, ja gut, ich meine Rimsinge, Freiburg.
Ja.
Freiburg ist gleich Rimsinge.
Gut. Fall, ne? Nächstes Jahr habe ich mein 30-Jähriges und dann machen wir sicher da was.
Okay.
Coole Sache. Am heißesten Tag.
Es war für uns heute ein bisschen schwierig, weil es einfach so heiß war.
Ja.
Es war auf der Bühne heiß und im Saal heiß und dann ist es schwierig, da ein bisschen Ping-Pong zu machen.
Das ist klar, ja. Die Leute einerseits beschäftigt sind mit Schwitzen und mit Fächern.
Genau.
Und insgesamt halt auch vielleicht etwas langsamer denken, kann das sein?
Ja, ist halt ein bisschen weit weg, sage ich uns mal, von CSD.
Ja, klar. Ja. Früher war es ja immer so, dass die CSD-Gemeinde nach der Parade zu uns ins Theater kam. Aber da war die Parade auch schon um 14 Uhr und dann ging die Party erst um 24 Uhr los. Dann konnte man doch Wommi mitmachen und hat man alles gehabt. Und jetzt ist die Parade so, dass die dann erst zu Ende ist, wenn wir schon anfangen. Und wenn bei uns Pause ist, fängt dann in der Stadt schon die Party an. Und dann
das heißt, es ist für dich keine Chance, auf den CSD zu kommen?
Ich bin morgen den ganzen Tag auf der Hockeze. Genau, das ist das Problem dann bei mir an dem Tag. Ich kann ja auf der Parade nicht mitfahren.
Ja.
Weil wenn ich mitfahre, erstmal weiß ich nicht, wie lange das Gesicht hält. Das heißt, ich müsste wieder nachlegen, aber zu der Zeit bin ich ja nicht rechtzeitig im Theater. Da müsste ich auf der halben Parade aussteigen und sagen, ich muss jetzt ins Taxi. Das wäre ja auch doof.
So
außerdem ist es für mich immer ganz dumm, als so halb öffentliche Person, wo auf welchen Waage sitzt. Bist beim einen, heißt das dann, du bist gegen die anderen und dann geht das Getratsche los. Bist gar nicht dabei, ist auch schrecklich.
Jetzt hast du schon zwei Persönlichkeiten und musst du dich trotzdem noch mit einem Körper rumschlagen.
Genau, ich bin viel zu wenig schizophren, ich sollte mich noch in mehrere Persönlichkeiten aufsplitten und auf jedem Waage dann eine positionieren.
Aber das merken wir uns mal für Wommi Wunderbar 3.0 vor.
Ja, ich hätte schon mal eine Idee für dich für den CSD. Mach's wie die Laura.
Eine eigene Wagen.
Die Laura, die hat einen eigenen Wagen, die lässt sich da so durchkutschieren. Also genauso in dem Outfit, das wäre super.
Aber dann kann ich auch nicht auf der halben Parade ausstecken und sagen, so, und jetzt gehe ich weg und jetzt muss ich ins Theater aus.
Mein Schnitt?
Nein.
Ja, aber wo denn? Du kommst ja gar nicht raus dann da. So, mit dem Hubschrauber abholen lassen. Keine halben Sachen. Sage ich, wo ein halber Mann und eine halbe Frau vor mir stehen, aber zwei Hälften ergeben mehr als ein Ganzes.
Oh,
vielen Dank für das Interview.
Oh, ja. Die Hüfte ist mehr als das Summe der Teilchen.
Oder so. Dankeschön.
Dankeschön Abend. Auch. Hallo, hier ist Fräulein Wommi Wonders, Schwabens Antwort auf eine Frage, die noch keiner zu stellen gewagt hat. Und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland, Dreieck mit Y.
Stuttgart wacht, die Party geht weiter und das gnadenlos. Einmal am Starten lässt sie dich nie mehr los. Glaubst du mir nicht? Komm, ich zeig es dir. Mein Fest, mein Wirt, mein Zelt, mein Bier. Ihr seid der Basenwirt, die Droge, die mich süchtig macht. Das hätte ich nie gedacht, ich komm von euch nicht mehr los. Ihr seid der Basenwirt, die Droge, die mich scharf verstellt. Wo nur die Freundschaft fehlt. Ihr seid ein Basenwirt. Und der Basenwirt bin ich.
britischen Dirndl und Leder, ja, da sind wir daheim. Unser Haus steht in Cannstatt und wir laden dich ein. Gute Laune, Oase, Party hart wie Stahl. Wenn wir zusammen feiern, ist uns alles egal. Die Party geht weiter und das gnadenlos. Einmal am Start lässt sie dich nie mehr los. Glaubst du mir nicht, komm, ich zeig es dir. Mein Fest, mein Wirt, mein Zelt, mein Bier. Ihr seid der Basenwirt, die Droge, die mich süchtig macht. Das hätte ich nie gedacht, ich komm von euch nicht mehr los. Ihr seid der Basenwirt, die Droge, die mich scharf verstellt. Wo nur die Freundschaft fehlt, ihr seid der Basenwirt. Und der Basenwirt bin ich. Einmal Basenwirt, immer treu. Ihr streut mir diesen Party, bist du auch dabei? Ihr seid der Basenwirt, die Droge, die mich süchtig macht. Das hätte ich nie gedacht, ich komm von euch nicht mehr los. Ihr seid der Basenwirt, die Droge, die mich scharf verstellt. Wo nur die Freundschaft fehlt, ihr seid der Basenwirt. Wir sind der Basenwirt, süchtig macht. Das hätte ich nie gedacht, ich komm von euch nicht mehr los. Wir sind der Basenwirt, die Droge, die mich aufrechthält, wo nur die Freiheit zählt. Willkommen im Basenwirt. Und der Basenwirt bin ich.
Die Grafenberger. Ja, und die Grafenberger, also treue Zuhörer unserer Sendung, kennen Sie von, ich sag mal, von früher, aber sie sind auch jetzt noch aktuell, nämlich wenn wir von den Grafenbergern gesprochen haben, haben wir immer auch von der Gay Delight Party auf dem Cannstatter Wasen gesprochen. Seit mehr als 25 Jahren steht ja dieses beliebte Event für bunte Vielfältigkeit und gelebte Toleranz. Und als jährliches Highlight der Pride Season kommt dann hier die LGBTQ+. Community zusammen, um gesellige Runde zu feiern und das Leben zu genießen. Und mittendrin in diesem kunterbunten Treiben die Hausband, die Grafenberger, die dem Festzelt bereits seit Jahren eng verbunden sind. Wir hatten einige Interviews auch mit den Grafenbergers, die ihr im Podcast findet. Und die Gay Delight Party dieses Jahr findet am 9. Oktober 2025, also während dem Cannstatter Wasen statt. Ja, und jetzt gibt's nochmal ein bisschen Musik. Und was es mit diesem Song auf sich hat, erzähle ich euch nachher.
Could it be you're feeling sad when you used to be light? What did they do to you who isn't treating you right? What has happened to the boy? Are you the one that we love? Something is wrong and you look as if you've had enough. Puzzle is finished, now you can win. But sport is boring. Put yourself in its place. But sport is boring. Forget that other face. Somewhere inside you, destiny waits. You are the one who's controlling your fate. But sport is boring. It was long and dangerous, that road you were on. The bridges are crossed and the river is guiding you home. Now you've been to hell and back, through wind and the sea. The journey is over and now you are finally free. Together again, the your puzzle is finished. Now you can win.
The sport is boring.
Put yourself in his place.
The sport is boring.
Forget that other fence. Somewhere inside you, destiny waits. You are the one who's controlling your fate.
The sport is boring.
Der Titelsong von Bass Boris Bode, gesungen von dem Hauptdarsteller Michael Martin. Das war eine sechsteilige Jugendserie von 1985 im Stil von den damaligen ZDF-Weihnachtsserien. Aber was hat das nun mit unserem nächsten Gast zu tun? Tja, auch er hat in dieser Serie mitgespielt, wenn auch in einer nur ganz kleinen Rolle als Barmann zusammen mit dem unvergessenen Dirk Bach. Für beide war das eine ihrer ersten Fernsehrollen. Die Rede ist von dem Moderator, Sänger, Schauspieler Ralf Morgenstern. Hartmut sprach mit ihm im Januar 2020. Hören wir nun ein paar Ausschnitte von dem damaligen Interview.
Ja, und du warst ja dann auf der Bühne, du warst dann, hast auch gesungen und bist dann zum Fernsehen und Film gekommen. War das dann für dich dann der logische Weg oder wie kamst du zum Fernsehen und zum Film?
Also ich habe ja zuerst Film gemacht, ich habe ja zuerst gar kein Theater gemacht. Also es war nach der Gruppe, wir haben uns aufgelöst Ende 1982 und durch die Musik hatte ich Walter Borgmeier kennengelernt, der ein Filmprojekt in Wien hatte. Mhm. Und wir waren in Wien sehr erfolgreich mit der Band und wir waren sehr oft in Wien und waren in Wien auch viel unterwegs. Und da habe ich Walter Borgmeier kennengelernt und in Köln diese Innenkneipe, damals Innenkneipe hatte. Und der wollte dann relativ schnell mit mir arbeiten und dann haben wir erstmal einen Film gemacht. Im Himmel ist die Hölle los, 1983 von Helmer von Lützelburg. Da spielt Walter Borgmeier mit. Da spielen eigentlich alle mit. Also, Gott hab sie selig, ganz viele sind auch schon tot. Mhm. Aber eigentlich spielen da alle mit in diesem Film. Und durch Borgmeier kam ich so ein bisschen in die Fassbinder-Clique und so ergab dann eins das andere und habe dann beim WDR so kleine Sachen gemacht, habe dann aber beim WDR dann eben bei Saturn angefangen zu jobben, weil ich musste ja irgendwo Geld verdienen. Und das Theater kam dann erst später. Ich habe erst mal ein paar Filme gemacht und Fernsehen, also Fernsehen habe ich dann so kleine Tür auf Tür zu, so Komparsenrollen. In schrillen Talkshows und so. Das war aber sehr schön. Und dann habe ich Statist an der Oper gemacht in Köln. Irgendwo musste man ja die Kohle herkriegen. Das Theater kam dann praktisch erst, also das heißt erst, aber 1984 durch die Geierwalli, das Theaterstück.
Und dann wurde ich ja später noch parallel jahrelang Moderator von sehr erfolgreichen Klatschsendungen. Ich erwähnte es ja schon im WDR Moderierst.
Genau, das kam eine ganze Zeit, ja.
Genau.
Nochmal 10 Jahre später.
Genau, und dann kam der Kaffeeklatsch, dann kam Blond am Freitag und dann im ZDF-Fernsehgarten warst du auch weiter als Celebrity-Experte, wie du neulich sagtest, am Talk am See.
Ja.
Wie kam es dazu? Warst du schon immer sehr engagiert und leidenschaftlicher Klatschleser oder hast du dich dafür immer interessiert schon?
Ich habe durch meine damalige Produktionsfirma, also die Firma von Alfred Biolek und Dirk Bach, die ja eine Produktionsfirma hatten, über die sie ihre eigenen Fernsehprodukte, also die waren halt, haben halt selbst produziert und ich war mit Dirk Bach sehr eng befreundet und dann kamen wir irgendwann da drauf, dass wir gesagt haben, weil ich so gerne diese ganzen Klatschzeitungen las, egal wenn ich irgendwo saß zwischen Theaterstücken oder so, hatte ich immer, ich war ein glühender Fan der spanischen Hola und der englischen Hello, das waren so Hochglanz Home Story mit internationalen Kollegen. Und das habe ich immer sehr gerne gelesen. Und da haben wir dann irgendwann gesagt, kann man da nicht irgendwas draus machen? Und dann haben wir zuerst für den WDR eben diese Klatschmond-Sache gemacht. Und dann ging es weiter mit Kaffeeklatsch beim ZDF und das wurde dann da so ein Quotenrenner. Und das hat sich so zufällig entwickelt. Also ich meine, gut, war dann ja dann ganz lange da. Dadurch, dass ich jede Woche da war, konnte ich auch nicht mehr so viel Theater spielen. Mhm. Aber das war natürlich auch ein sehr schönes Produkt, eine super schöne Sendung. Mhm. Und das kam eben, aber ich habe nebenbei immer Theater gespielt. Mhm.
Ja, und Klatsch bedeutet ja auch, dass man sich ständig informieren muss, wer gerade was, wann, wo macht. Inzwischen ja. Klatscht du ja offiziell nicht mehr mit einer eigenen Reihe, aber fasziniert dich das Klatsch noch immer? Bist du immer noch da auf dem Laufenden?
Ja, damals in der Tat habe ich alles, also Bunte Gala, die ganze Yellow Press, ich habe alles auswendig gelernt. Und jede Woche. Ich habe jede Woche verschieden, natürlich nicht nur alleine. Ich hatte eine sehr oder zwei, dann eben Kaffeeklatsch und Blond lief ja auch ein Jahr parallel. Ich hatte zwei super Redaktionen mit tollen Mitarbeitern, die mir da sehr geholfen haben und dass die Sendungen vorbereitet haben. Das ist, bei solchen Sachen ist es sehr wichtig, immer sehr gut vorbereitet zu sein. Man muss das schon alles wissen. Und ja, und das hat ja auch total viel Spaß gemacht. Und es waren dann eben so viele Jahre sind da draus geworden. Wahnsinn. Das haben wir am Anfang auch nicht gedacht.
Und wir haben es vorhin schon mal angerissen, du hast ja die letzten gut 40 Jahre in Deutschland vom existierenden Schwulenparagrafen 75, wir erwähnten es vorhin schon, bis hin zur Abschaffung der eingetragenen Lebensgemeinschaft, bis hin zur Ehe für alle miterlebt. Wo siehst du eigentlich Deutschland heute 2020 in diesem Bereich? Haben wir viel erreicht und leben eigentlich recht gut als lesbische, schwule oder transsexuelle Menschen, oder müssen wir aufpassen, gerade durch die neuen Rechten, die auftauchen, dass wir wieder alles verlieren, dass wir nicht alles wieder verlieren, was wir schon erreicht haben?
Also wir haben ja sehr viel erreicht, muss ich ehrlich sagen, aber wir haben auch wieder sehr viel verloren. Mhm. Und weil wir uns auch so ein Stück weit ausgeruht haben auf dem, was wir erreicht haben. Und ich selber bin auch in diese Falle getappt, dass ich dachte mir, jetzt können mal die jungen Leute das machen, jetzt muss ich das auch nicht mehr. Ich habe so viel dafür gearbeitet. Ich habe alleine, damals war es also nach 10 Jahren Straßenfest in Köln, und wir haben wirklich in Köln das größte, den größten CSD, größte Christopher Street Day Straßenfest Europas gehabt, außer jetzt Pride in Amsterdam vielleicht, aber das war in Köln das größte Straßenfest oder die größte Versammlung der Community und auch die größte Demo, was in Köln war. Und dann habe ich auch gesagt, boah, nee, Kinders, also nach 10 Jahren kann man das aber auch wieder, müssen jetzt mal die anderen machen. Das ist ein großer Fehler, der uns in Deutschland aber auch in Europa auch mit der Demokratie passiert ist. Mhm. Wir haben uns einfach nicht mehr drum gekümmert. Und sowas ist dann sind immer für Quereinsteiger, für Einsteiger, die das kaputt machen wollen, die wo es um die eigenen Interessen geht, die Politik machen wollen, für sich eben die Angst machen wollen. Und Angst ist immer so eine Schmiere der Diktatur. Es funktioniert mit Angst ja immer sehr gut. Und darum sage ich immer, Angst oder der alte Spruch von Gandhi, der ja sehr weise ist, jetzt immer mehr in meinem Leben so Bedeutung kriegt. Und gerade was so LGBTQI und so weiter noch betrifft, ist wirklich, Gandhi hat mal gesagt, wir glauben, Hass ist unser größter Feind. Das stimmt aber nicht, es ist die Angst. Die Angst ist unser größter Feind. Und das ist wirklich die Wahrheit. Es wird uns so viel Angst eingejagt, um uns klein zu halten, um uns niederzumachen, um uns zu zerstören, um Verantwortung abzunehmen oder einfach nur Verantwortung abzugeben, zu sagen, nein, ich kann das nicht, das stimmt, ich bin zu klein, ich bin zu doof, ich habe keine Ahnung, macht ihr das mal da oben, ihr könnt das schon. Und schwupp haben wir wieder irgendwelche Diktatoren, was in Ungarn wunderbar funktioniert, was in Polen wunderbar funktioniert, und da brauchen wir ja gar nicht so weit zu gehen. Das ist ja alles in Europa schon drin. Und darum ist zum Beispiel für uns als Minderheit, die wir ja nun wirklich sind, wo wir oft sagen, wir haben so viel geschafft und wir sind auf dem großen Vormarsch und es ist alles super und alles toll, aber wir sind trotzdem eine Minderheit. Und für uns gerade ist Europa so wichtig, dass wir einfach mehr werden. Und damit wir stark werden und zusammenwachsen, ist Europa für uns unerlässlich. Das ist einfach ganz wichtig. Und wir müssen alle uns wieder am Riemen reißen und sagen, alle, wir müssen dafür kämpfen. Wir müssen dafür kämpfen, dass wir überleben.
Das war dein Trainer, Schauspieler, Sänger und Moderator Ralf Morgenstern.
Vielen Dank. Ciao.
Ciao.
Ja, und das war vor 5 Jahren. Und vieles, was er gesagt hat, ist heute aktueller denn je. Ja, und wenn ich an Ralf Morgenstern denke, dann denke ich auch an die rosa Sitzung. Das war eine schwul-lesbische Karnevalssitzung im Kölner Karneval eben. Sie fand erstmals 1965 statt und initiiert hatte sie eine Gruppe um Hella von Sinn, Cornelia Scheel, Georg Uecker und eben Ralf Morgenstern. Und auch dabei waren dann später Klaus Wisson und Stefan Runge und die sind bekannt geworden durch die Szenehymne Köln, der geilste Arsch der Welt.
Du kommst hierher von irgendwo, du denkst bei Köln an Dom und Zoo und bestenfalls noch an ein paar Museen. 2 Tage ackerst du dich stramm durch dein touristisches Programm und glaubst, du hast die Stadt gesehen. Für dich ein Ort, so wie schon manch ein anderer. Verschätz dich nicht, kommst du nach Köln, oh Wanderer.
Ist beschaulich und rasant, ist klerikal und tolerant. Mal hat's Raison und manchmal spinnt's. Ein jeder Jeck darf anders sein. Mein Köln ist groß, mein Köln ist klein, ist Metropole und Provinz. Köln ist ein Cocktail aus Gefühl.
Dunkel Hallo, hier ist Ralf König und ihr hört die Schwule Welle auf Radio Dreieckland.
Closer, baby, don't be shy, getting closer. You say I'm not your type, come on over. You're humping on that ride, cause you know I blow your mind. We can do all of the things that you want. I drink you up and I get what I want. That's my expertise. Drawn to those red lights, reckless in the night. Ready for skin on skin, let's ride. Kissed in the moonlight, you make me go wild. The good boys out of town tonight. I'm not.
Riot, Naughty Boy. Ja, und Dieter hatte den auch schon, also im Interview, könnt ihr auf in unserem Podcast finden. Ja, kommen wir nun zu zwei anderen Naughty Boys. Die Autoren Tommy Herzsprung und Jimmy Herz hatten wir auch schon mehrfach im Interview. Bekannt wurde vor allem Tommy Herzsprung für schwule Romane mit einem erotischen Touch. Also manchmal sogar auch mehr als nur ein Touch. Und das und der Anlass für dieses Gespräch, das wir jetzt hören, also nicht das erste Interview, sondern später mal, war eben der erste Krimi von Thomas Herzsprung. Also für die Krimis nannte er sich dann Thomas Herzsprung, ein bisschen seriöser. Das war 2021 und diesem Krimi, auch mit etwas Erotik natürlich, sollten noch mehr folgen. Der aktuellste erschien im Juni 2025 und heißt Team Sylt, Mördersucher, das Schweigen der Nordsee. Aber im folgenden Interview sprechen wir über den ersten Krimi, beziehungsweise der Dieter.
Am Telefon begrüße ich zwei liebe, wohlbekannte Interviewgäste, mit denen ich bereits vor einem Jahr zweimal das große Vergnügen hatte. Zum einen ist es der Schriftsteller Tommy Herzsprung und zum anderen sein ebenfalls schriftstellerisch tätiger Ehegatte Jimmy Herz, die zusammen außerdem auch noch den beliebten Podcast Hart, aber Herzsprung betreiben. Unsere ersten beiden Interviews sind übrigens immer noch bei uns im Podcast nachhör- und downloadbar und da werden grundlegende Fragen geklärt. Es lohnt sich also auf jeden Fall, da auch nochmal nachzuhören. oder sich das Ganze runterzuladen. Dazu einfach nach Herzsprung suchen auf der Seite schwulewelle.de. Jetzt aber in medias res für heute, den 27. Januar 2022. Es gibt da nämlich einen besonderen und besonders erfreulichen Grund, warum wir heute miteinander sprechen. Denn der zweite Thriller von Thomas Herzsprung ist vor wenigen Wochen erschienen. Vor den Thrillern war der Autorenname Tommy Herzsprung ein Synonym für homoerotische Romano, Homo-Ero-Roms, wie ich das jetzt mal so abkürzen darf. Aber seit Dezember 2020 zeigt Tommy als Thomas auch seine tief dunkle Seite. Denn da veröffentlichte er seinen ersten Thriller, in dem es selbstverständlich auch eine Homo-Handlung gab. Ganz natürlich in die Thriller-Story eingebunden. Das Erstlingswerk heißt Der Behandler und jetzt sind wir beim zweiten angelangt und der titelt Der Heimsucher. Genug der Anmoderation, jetzt geht's los. Hallöchen, ihr Hübschen.
Hi, hallo. Hey Dieter, vielen Dank für die Einladung. Alles fit im Schritt?
Oh. Ja.
Ich wollte das Niveau mal gleich auf ein hohes Level pushen.
Also Niveau unter der Gürtellinie, ich sehe schon. Kein Problem, ich bin dabei. Wisst ihr, was ich als allererstes gedacht habe, als ich den Titel in der Ankündigung gelesen habe? Der Heimsucher. Geht es in dem Buch um jemanden, der sich nach einem Alten- oder Tierheim umsieht?
Also die Assoziation ist jetzt gar nicht so weit hergeholt, denn in meinem neuen Thriller sucht wirklich manches Getier ein neues Heim. Aber Dieter, ich verspreche dir, dass du dein Heim mit diesen Kreaturen nicht wirklich teilen willst.
Okay, also eine andere Bedeutung. Verstehe. Jetzt erzähl doch mal, wie seid ihr denn auf den Titel gekommen, Tommy?
Also so die Titelfindung ist immer ein sehr langer Weg bei mir, ne? Also andere Autoren, die legen irgendwie vorm Schreiben schon den Titel des Romans fest und schreiben dann erst drauf los. Und bei mir ist es irgendwie gerade umgekehrt. Also bei mir entsteht der Titel immer erst während des Schreibprozesses. Und dieses Mal lag dann irgendwann der Heimsucher nahe, denn der Täter oder die Täterin, ich will ja jetzt nicht zu viel verraten, sucht seine Opfer heim und bestraft sie für ihr Leben, das aus seiner oder ihrer Sicht ein Vergehen ist. Aber vielleicht findet ja, also deine Vermutung ist gar nicht so weit hergeholt, wie gesagt, doch noch jemand ein neues Heim. Denn Jan, das ist der schwule Ermittler, lernt einen neuen Kerl kennen. Aber ich will nicht zu viel verraten. Schließlich ist dieser Jan ja eigentlich glücklich mit Timo liiert, so wie ich mit Jimmy.
Ja, ich merke schon, ob da wieder ein bisschen was Autobiografisches mit reingeflossen ist. Wir werden uns überraschen lassen und die hoffen es nicht allzu sehr. Jetzt Tommy, du hast ja nach diesem Wahnsinnserfolg deines erstgeborenen Thrillers Blut geleckt, will ich meinen. Wie bist du denn auf den Geschmack gekommen?
Also Dieter, ich dachte, die Sendung wird auch mittags ausgestrahlt und muss ganz brav sein. Und jetzt kommst du mit Lecken. Also du überraschst mich, mein Lieber. Neues Jahr, neue Lüste.
Ja, aber sagen wir mal so, mit Blut hatte ich es eigentlich noch nicht so wahnsinnig. Nur beruflich.
Okay. Nee, aber mal im Ernst. Ich wollte ja schon immer Thriller schreiben. In mir schlummert einfach so eine kleine dunkle Seite. Und so der Erfolg meines ersten Thrillers, Der Behandler, der wurde übrigens gerade für das Buch des Jahres ausgezeichnet.
Applaus.
Ja, es spornte mich an, das weiter einfach zu tun, was mein Herz mir so rät. Und ja, also ich gebe zu, ich habe großen Spaß am um die Ecke bringen von Romanfiguren. Bin böse.
Ich merke schon, ja. Da kannst du mal deine dunkle Seite so richtig glänzen lassen. Ja, also Blut statt Sperma sozusagen. Ja, kann ich den Wechsel im Genre so subsumieren?
Mal im Ernst, also ob Blut oder Sperma, es geht ja um Körperflüssigkeiten, ne? Und ob es jetzt ein Liebesroman ist oder ein Thriller, also bei beidem stehen die Gefühle im Vordergrund. Mhm. Und die sind ja auch zumeist der Grund, wieso aus Menschen Mörder werden. Also Eifersucht, Einsamkeit, Kränkung, Habgier, Zurückweisung, Angst, ob in der Liebe oder im Verbrechen. Ich glaube ja, dass jeder hat seine dunkle Seite. Es ist irgendwie nur eine Frage, wie gut man daran ist, sie unter Kontrolle zu halten.
Okay, du hast dich wirklich mit dem Thema beschäftigt. Du bist in dich gegangen, hast deine dunkle Seite herausgekramt. Wie lief denn die Zeugung und die Geburt des Heimsuchers ab?
Also ich glaube, zur Zeugung und zur Geburt muss ich mich jetzt hier mal einschalten.
Ach ja, ja, ja.
Ja, ja, normalerweise ist es doch echt so, dass doch wenigstens die Zeugung sollte doch irgendwie ein Akt des Genusses sein. Okay, die Geburt kann irgendwie ein bisschen schmerzhaft sein, okay. Aber bei dem Buch
ganz ohne Witz, war schon das Vorspiel und der Sex, also so die ersten Kapitel, waren schon echt schmerzhaft. Also Tommy hat sich echt gleich zu Beginn seines Buches echt eine fiese Art des Sterbens ausgedacht. Ich kann jetzt echt nur so viel sagen, ich sehe jetzt Kirmeskarusselle mit ganz anderen Augen. Ja, mir die Idee gekommen, als du, lieber Jimmy, mir beim letzten Jahrmarktbesuch im Musikexpress so stark auf den Pelz gerückt bist.
Also das Karussell richtig, ja, das stimmt.
Okay, ja, das macht natürlich jetzt richtig Laune und Interesse weg, das Ganze. Dürfen wir denn ein paar Zeilen aus dem Buch von euch höchst selbst gesprochen hören?
Ja, ich würde sagen, wir hören einfach mal schon ein bisschen in die Hörbuchproduktion rein.
Der Heimsucher von Thomas Herzsprung. Wo sonst Gelächter herrscht und es nach Popcorn riecht, hängt der Geruch von Blut in der Luft. Fassungslos schauen Hauptkommissar Falk Bachmann und Polizeipsychologin Juliane Klawitter auf ein Karussell, das zu einer Tötungsmaschine umfunktioniert wurde. Darin eine junge Frau, von Eisenstangen aufgespießt und qualvoll ausgeblutet. Kurz darauf geschieht ein zweiter Mord. Wieder eine Frau, totgefoltert in einer sargartigen Kiste. Bachmann und Klawitter folgen der blutigen Spur eines Serienkillers und erkennen schnell, der sadistische Täter spielt sich zum Richter und Henker auf. Auf grausame Weise lässt er seine Opfer für ihre Fehler büßen. Ein erbarmungsloser Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn der Killer ist hochintelligent. Unaufhaltsam mordet er weiter und wird schon bald für alle Beteiligten zu einer lebensgefährlichen Bedrohung.
Hey zusammen, hier ist Thomas Herzsprung, Autor des Thrillers Der Heimsucher und Teil des schwulen Podcasts Hart aber Herzsprung.
Und ich bin Jimmy Herz, die bessere Hälfte des lieben Tommy, und ihr hört die schwule Welle bei
Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos CH.
In einen Tango, Jackie Brown und Baby Miller. Und er sagt hier leise: Baby, wenn ich austrink, machst du dicht. Dann bestellt er zwei Manhattan und dann kommt ein Herr mit Kneife. Jack trinkt aus und Baby zittert, doch dann löscht sich schnell das Licht. Kriminaltango in der Taverne, dunkle Gestalten, rote Laterne, Abend für Abend lodert die Lunte, sprühende Spannung liegt in der Luft.
Sie hat mir die Tür aufgemacht und kein Wort mit mir geredet. Aber ihr Lächeln, ihre Lippen sind süß gewesen wie die Blüten von den Rosen dort unten am Fluss vor der Stadt.
Als er an die Tür hat geklopft und als er rein ist gekommen, habe ich vor Aufregung nicht ein Wort rausgebracht. Und dabei wäre ich gern gut gewesen für ihn. Und ganz vorsichtig und fein hat er Tränen abgeputzt, wo mir übers Gesicht gelaufen sind.
They call me the Wild Rose, but my name was Eliza Day. Why they call me
peu de nord, en s'en partant pour faire le grand tour, sous la voûte étoilée, les destins s'endorer. Il pleut de l'or, toute la nuit et jusqu'à l'aurore. Il pleut de l'or. Avec moi, voilà avec moi, parle tout bas, parle-moi.
Il pleut de l'or,
il pleut de l'or,
il pleut de l'or,
il pleut de l'or, en s'en partant pour faire le bon tour, sous la voûte étoilée.
Das war Michael von der Heide, den wir auch schon öfters in unserer Sendung zum Interview hatten. Begonnen hat das Potpourri mit dem Kriminaltango passend zu den Krimi-Geschichten, von denen wir davor gesprochen haben. Ja, und jetzt sind wir schon fast am Ende der Sendung und da möchte ich euch noch kurz erzählen, was es nächste Woche bei der Schwulenwelle gibt, nämlich das Magazin. Es gibt Beiträge von Hartmut und quasi als Urlaubsvertretung werde ich das Ganze präsentieren. Zu Gast unter anderem Stefanie Verkerk und Martin Schur. Sie reden über die Inszenierung von Zara 47. Und dann Uwe Peter und sein Ensemble stellen ihr Stück Spieleabend vor. Beide hat Hartmut bei den Proben besucht. Und es wird ein Interview mit Timo Schniering geben, auch ein beliebter Gast unserer Sendung. Ja, und das war es nun mit Ein Kessel Pinkes. Danke fürs Zuhören und Mitchatten. Die gesamte Sendung gibt es als Download und Stream ab nachher, nach der Sendung, für eine Woche inklusive Musik in der Mediathek von Radio Dreieckland zu finden auf www.rdl.de. Ideal zum nochmal hören und weiterempfehlen. Ein herzlicher Dank geht auch an unsere Interviewpartner aus der Konserve, die da waren. Rosa von Braunheim, Jan Ranft, Wommi Wonder, Ralf Morgenstern sowie Thomas Herzsprung und Jimmy Herz. Uns könnt ihr wieder nächsten Donnerstag hören zur neuesten Ausgabe von Schwule Welle, das Magazin. Tschüss!
Mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort Schwule Welle in zwei Wörtern. Und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands. Mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.